Vielleicht könntest du mir gleich vorne hüpfen, bis dort, wo die Predigt nachher anfängt, mit dem Dankbar für Gottes Versorgung. Das ist ja der Titel, den ich noch gegeben ist, für den Abschluss von der Serie, wie ich es verstanden habe, die ihr hattet. Dankbar für Gottes Versorgung. Was kommt euch in Sinn, wenn man euch die Frage stellt? Wenn ich euch frage, für was, in welchem Bereich bist du dankbar für Gottes Versorgung? Bei mir ist es mega einfach. Mir kommt sehr schnell etwas in Sinn. Bei uns, für mich, für meine Familie, ist es der Bereich Wohnen. Ich bin, seit ich von daheim ausgezogen bin, hat einfach eins ums andere sich immer genau der richtige Ort ergeben für uns zum Herzügeln. Oder schon für mich zum Herzügeln, noch bevor ich Familie gegründet habe. Ich bin nach der Ausbildung auf England gegangen, dort in eine Kirche, habe junge Leute kennengelernt, ein Grüppli von jungen Frauen. Und bei einer von denen hat es gerade ein Zimmer frei gehabt in der WG. Dann habe ich dort 8 Monate mit der Sue zusammen gewohnt. In dieser Zeit habe ich mich verlobt mit dem Miguel, bin dann heimgekommen in die Schweiz, habe gewusst, ich habe eine Stelle zu Bern. Und dann schreibt mir eine Freundin und sagt, brauchst du noch ein WG-Zimmer? Dann sagt, ja, schon, aber eigentlich nur für ganz kurz, weil eben, ich heirate dann im Herbst. Und dann sagt, ja, das ist super, unsere WG löst sich eh auf, komm zu uns für 3 Monate. Und dann habe ich da mit den Briegen gewohnt. Und so ist es weitergegangen, wirklich eins ums andere Mal hat sich einfach immer genau ergeben. Unterdessen wohnen wir zurück ins Berg, in einer Wohnung, die perfekt zu uns passt. Und wo wir sehr wohl sind, wo wir jetzt die nächsten 20 Jahre sicher bleiben wollen. Aber ich wohne mit Miguel, mit meinem Mann. Wir haben 3 Kinder, die sind alle im Primarschulalter unterdessen. Und dort sind wir wohl. Ich habe aber gemerkt, aus einem Vers vom Epheser, dass noch jemand anderes mit uns zusammen wohnt. Ich habe das so bemerkenswerten Vers gefunden, als ich das herausgefunden habe, wer da noch mit uns wohnt. Im Epheser sagt der Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Wir können gar nie allein wohnen. Noch wenn wir allein wohnen, wohnt Gott mit uns. Ist das nicht eine wunderbare Vorstellung? Ich bin ein über Umweg zu diesem Vers gekommen. Und zwar habe ich mir viele Gedanken gemacht zum Thema Familie. Ja, Familie, was bedeutet das überhaupt? Was heisst es jetzt auch für uns, mit unseren Schulkindern? Was heisst es aber auch, wenn wir rund um die Welt schauen und so weiter? Und ich bin eigentlich durch das Suchen von diesem Begriff Familie im Bibelsurfer bin ich auf den Vers gestossen. Ein bisschen modernerer, jetzt muss ich eins zurück, sorry, jetzt bin ich zu weit. In einer modernen Übersetzung heisst es, kannst du mir noch eins zurückwissen, Gwyn? Genau, merci. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir gehören zu Gottes Familie. Zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, sind wir Bürger vom Himmel. Sind wir, gehören wir zu Gottes Haus, sind wir Gottes Familie. Wir müssen also Familie viel grösser denken als nur unsere Kernfamilie, wie wir das so gerne machen. Vater, Mutter, höchstens 3 Kinder, die da zusammen oder in einer Wohnung oder in einem Häuschen leben. Familie ist viel mehr, auch mehr als Onkel und Tante, mehr als unsere Blutsverwandten, Familie. Alle Menschen, die zu Gott gehören. Oder eben alle Menschen, die mit Gott in diesem Haus wohnen. Das ist doch eine interessante Vorstellung, dass Gott in einem Haus wohnt. Und dass alle Menschen, die zu ihm gehören, mit ihm in diesem Haus wohnen. Ich probiere mir das gerade vorzustellen. Das muss ja ein ziemlich ein grosses Haus sein, oder? Ein Hochhaus wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ihr sagt, für mich ist klar, wo sie da wohnen, oder? Ich wohne zuoberst, unter dem Dach. Schöne Loftwohnung, grosse Räume, tipptopp, Fußbodenheizung natürlich, es kommt warmes Wasser aus dem Hahn, der Kühlschrank ist voll, es gibt eine separate Toilette. Hier wohne ich und da gefällt es mir super gut. Wenn ich aus meiner Wohnung rausgehe, über das Stegenhaus, durch das Haus ablaufe, dann komme ich an Wohnungen vorbei und die sind eigentlich fast alle einfacher als meine Wohnung, muss ich sagen. Ich weiss, dass ich zum reichsten 1% der Menschheit gehöre. Was aber euch vielleicht auch wird überraschen, ist, dass ich wirklich sehr weit runter laufen kann. Es ist okay. Die Leute leben einfacher, aber es ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber wenn ich ich bin da untersten ein, zwei Stockwerke angekommen. Dort treffe ich plötzlich die Familie von der Anastasia. Menschen, die nicht jeden Tag eine Mahlzeit auf den Tisch bringen. Familien, die Tod, Krankheit, Hoffnungslosigkeit zum Alltag gehören. Etwa 10% der Menschheit lebt in extremer Armut. Ich finde, es ist noch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass die extreme Armut über Jahrzehnte extrem abgenommen hat. Oder? Die Werte sind, zur Zeit von Napoleon haben noch 80% der Menschheit in extremer Armut gelebt. In den 80er Jahren waren es vielleicht noch 40%, später 30%. Und es ist gelungen, wirklich, obwohl die Weltbevölkerung gewachsen ist, leben heute weniger Menschen in extremer Armut als noch vor 5 oder vor 10 oder vor 15 Jahren. Wir könnten eine Generation sein, die das Ende der extremen Armut sieht. Die Pandemie war die ersten Jahre, in denen die Armut wieder leicht gestiegen ist. Wo wir etwa 5 Jahre verloren haben im Fortschritt, im Kampf gegen die extreme Armut. Im Haus von Gott leben Menschen in extremer Armut. Wie gehe ich mit dem um? Wenn ich vom Arbeiten oder vom Einkaufen heimkomme, lege ich dann meinen Kindern die Hand über die Augen und schiebe sie so schnell wie möglich in den Lift, dass sie möglichst von diesem Elend nichts mitbekommen. Oder habe ich das Gefühl, glaube ich, dass es uns etwas angeht. Probiere ich, so gut wie ich kann, zu helfen und zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir alle helfen wollen und etwas machen wollen, wenn wir die Not so unmittelbar vor den Augen haben. Und schliesslich sind es ja in diesem Haus von Gott auch nicht nur irgendwelche Menschen, sondern es ist ja unsere Familie. Dass wir Brüder und Schwestern sind in Christus, das ist ja eigentlich nicht in Frage gestellt. Oder vielleicht schon. Es gibt nämlich eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus selber den Familienbegriff noch einmal anders definiert. Und zwar ist die Situation folgende, dass Jesus da sitzt und lehrt und er ist umgeben von einer grossen Menschenmenge. Und da kommt Jesus seine Herkunftsfamilie, seine biologische Familie, seine Blutsverwandten, die kommen und die lassen Jesus rufen und die sagen, geh mal zu Jesus, sag, er soll zu uns rauskommen. Und Jesus brüskiert seine Familie und er schockiert seine Zuhörerschaft mit seiner Antwort. Er sagt nämlich, wer ist meine Familie? Wer den Willen von Gott tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wer den Willen von Gott tut. Offenbar gibt es zwei Aspekte, die wichtig sind bei dieser Frage nach der Familie, nach den Hausgenossen von Gott. Das sind einerseits sind wir das durch das Leben und das Sterben und die Auferstehung von Christus gehören wir durch den Heiligen Geist zu Gottes Familie. Andererseits sagt hier Jesus, dass es eben wichtig ist, Gottes Willen zu tun und so zu seiner Familie zu gehören. Gottes Willen. Was ist der Wille von Gott? Ich bin überzeugt, dass Gottes Wille ganz viele verschiedene Aspekte hat. Aber es ist ganz unmissverständlich, der Wille von Gott, dass wir uns um Menschen in Not, um Menschen in extremer Armut kümmern sollen. Die Bibel ist voll davon. Wenn wir alle Stellen, wo es um Armut und Gerechtigkeit geht, aus der Bibel rausschneiden aus unserem Papierbibel, dann würden sie völlig in ihre Einzelteile zerfallen. Es geht durchschnittlich in jedem 10. Vers der Bibel um die Thema. Im Lukas-Evangelium zwischen Kapitel 5 und 22, wo es um das Leben und Wirken von Jesus geht, geht es etwa in jedem 5. Vers um Besitz, um Reichtum, um Armut, um den Umgang mit Geld. Man kann sagen, Jesus hat mehr über Geld geredet als über Himmel und Hölle. Der Wille von Gott. Was ist der Wille von Gott? Ganz besonders schön zum Ausdruck kommt es in diesem Kapitel im Jesaja 58, wo ja das Volk fast so ein bisschen täubelt und sagt, hey Gott, was ist eigentlich los? Warum hörst du nicht auf unsere Gebete? Warum erleben wir dich so wenig? Was ist da falsch? Und Gott sagt eigentlich, ja, ich habe ein Problem mit eurem Gottesdienst. Mir geht es nämlich eigentlich um das. Gott sagt dort seinem Volk, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das ist Gottes Wille, den er ganz klar hat. Und diesen Wille, den wollen wir tun. Und so Brüder und Schwestern und Mütter von Jesus sein. Genau, Gottes Familie, das wollen wir sein. Einerseits als Ortsgemeinde, wie ihr das hier ja auch mega schön lebt, mit Generationen Gottesdienst, wo Kinder dazugehören, wo wir da sind, alle Generationen zusammen Gott loben und wo ich wirklich auch hoffe, dass ihr auch Familie erlebt, dass ihr auch, wenn ihr vielleicht alleine lebt daheim, dass ihr könnt sagen, mal, die Kirche, das ist meine Familie. Und gleichzeitig sind wir eben auch verbunden mit all diesen Tausenden von Kirchen rund um den Globus, die zum Beispiel mit Compassion zusammenarbeiten und die Kinder auf dem Weg aus der Armut begleitet. Und als Anwältin für sie und für die Kinder stehe ich heute auch da, für uns das in Erinnerung zu rufen, dass eben Gottes Familie durch die Jahrtausenden und auch rund um den Globus geht. Das Kapitel geht noch etwas weiter und Gott malt dort ein wunderschönes Bild, was passieren kann, wenn wir eben genau das machen. Und ich möchte euch das gerne noch vorlesen. Es geht dort folgendermaßen weiter. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern lag, und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und Volk, dass die Straßen wieder bewohnbar macht. Und das Volk, das wollen wir sein, das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt und das die Straßen wieder bewohnbar macht. Vielleicht können wir langsam die Band wieder zurück haben. Ein Psalmschreiber sagt, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann schaffen die Bauleute vergeben. Aber der Herr baut das Haus. Wir haben es vorhin gesehen, extreme Armut nimmt ab. Geschichten wie die von Anastasia zeigen uns, dass es gelingt, Kinder aus Armut zu befreien. Der Herr baut sein Haus und wir dürfen ein Teil davon sein. Wir dürfen das Volk sein, das die Lücken in den Mauern schließt und das die Strassen wieder bewohnbar macht. Und zu diesem Volk möchte ich gerne gehören. Amen.